Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Diese Zusage Jesu Christi eröffnet heute den Gottesdienst. Ich begrüße auch herzlich dazu, in den Frieden Gottes hineinzukommen, der ja in jede Dimension unseres Lebens gehört. In unsere Beziehungen untereinander, in die Beziehung innerhalb der Völkergemeinschaft, in der ganzen Welt. Ich möchte Heidi Rabe und Karin Otte herzlich Dank sagen, die uns heute mit Flöte und Orgel den Gottesdienst verschönern. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können. Das ist ja nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Heute sind alle, die mögen, eingeladen, ein Hoffnungslicht anzuzünden. Ein Licht des Gebetes, des Trostes, der Fürbitte oder des Dankes. Deswegen steht dieser kleine Tisch da vorne. Und ich bitte dann, wenn es soweit ist, darum, dass man sich im Mittelgang anstellt, mit dem nötigen Abstand und Rücksicht aufeinander, dass man dabei auf jeden Fall Mund-Nasen-Schutz trägt. Und dann kann man ja außenrum wieder zurück zu seinem Platz gehen, wenn man dort ein Teelicht angezündet hat. Das kann man denn an der Stumpenkerze entzünden. Und aus dem Korb nimmt man sich immer ein neues. Im Augenblick empfiehlt die Nordkirche die Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Gottesdienstes zu tragen. Es ist eine Empfehlung, kein Muss. Wer das nicht so gut aushalten kann, darf auch ohne. Aber ich möchte diese Empfehlung natürlich trotzdem weitergeben. Es geht heute darum, inhaltlich auch in den Novembertagen und im neuen Lockdown ein Stück Hoffnung und Ermutigung zu bekommen. Es geht darum, in Gottes Frieden hineinzukommen, für das Sehnen des Herzens, für alle Not, die darin sein mag, aber auch für die Welt und die praktischen Bedürfnisse. In Gottes Treue wird uns immer geholfen. Dazu möchte ich uns nun einige Sätze aus Psalm 85 zu Gehör bringen. Und ich denke, dieser Psalm könnte auch unser persönliches Gebet sein. Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten. Dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Ja, auf das alles hoffen wir. Gerechtigkeit, Frieden, Güte und Treue und Wohlergehen. Wir bitten dich gemeinsam darum, auch für diesen Gottesdienst und die kommende Woche. Amen. Das Morgenlied, das gleich zu Gehör kommt, das werde ich vor uns singen und dafür gehe ich jetzt mal nach oben an die Orgel. Wir wenden uns zu Gott im Gebet. Wir wollen ihn um sein Erbarmen bitten und ihn loben. Herr, du bist das Licht der Welt. Wir bitten dich, dass du Licht in unsere Tage bringst. Gott, wir trauen dir zu, dass du Frieden stiftest zwischen uns Menschen und in uns Menschen. Schenke uns deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft und weiter reicht, als wir es uns vorstellen können. Heiliger Geist, wir brauchen Trost und Hoffnung. Zünde uns Hoffnungslichter an im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Erbarme dich.
Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe.
Gott, wir sind dankbar und froh über dein Reden. Du tust uns gut mit jedem Friedenswort, das den Streit überwindet, das die Enttäuschung versöhnt. Wir sind froh über jedes Friedenswort, das am Grab nicht verstummt und das im Leben wirksam wird. Wir loben dich und geben dir die Ehre.
Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für deine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Frieden und Erlass, Allfried hat nun ein Ende.
Gott, vor dir sprechen wir aus, was wir sonst lieber verschweigen und in uns tragen. Von dir erbitten wir, was wir gerade brauchen. Dich bitten wir für unsere Gemeinschaften, die Familien, Dörfer, Stadt und Land und die Welt, in der wir alle leben. Gott, in diesem Gottesdienst sind wir versammelt als deine Gemeinde. Wir sind versammelt in deiner Gegenwart. Darum wollen wir unsere Gedanken sammeln und auf dein Reden hören, in den Herzen und in deinem Wort. Alles in uns und um uns soll still werden, damit wir hören können, wie du zu uns sprichst, durch Worte der Heiligen Schrift, durch Musik und Kerzenschein, durch Liebe, Frieden und Trostgedanken. Wir danken dir für alles. Amen.
Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Amen.
Lasst uns auf das Evangelium antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens, so wie es Brüder und Schwestern in der ganzen Welt tun.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Nehmen Sie wieder Platz, nehmt wieder Platz. Jetzt gibt es einen Liedvortrag zur Einstimmung auf die Gebetszeit, die danach folgt. Das ist ein Lied, was geschrieben wurde für die Zeit des Lockdowns. Alle kommen und ein Licht anzünden. Liebe Gemeinde, das kann doch nicht wahr sein. Das sagen wir normalerweise, wenn etwas unglaublich schlimm ist, empörend. Manchmal vielleicht auch, wenn es unglaublich schön ist. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Satz erklingt, wenn wir uns vollkommen ausgeliefert und überfordert fühlen. Und wir ahnen, dass Wahrheit und Wirklichkeit sich nicht nach unserem Vorstellungsvermögen richten, sondern unseren Horizont manchmal weit übersteigen. So schön oder so schlimm sich das jeweils auch anfühlen mag. Natürlich lassen wir uns gerne überraschen, wenn eine schöne Bescherung unser Vorstellungsvermögen und unsere Vorurteile und Gedanken übersteigt. Der sprichwörtliche Lottogewinn zum Beispiel, der gegen alle Wahrscheinlichkeit doch eintrifft. Oder wenn uns irgendetwas positiv überrascht, dann wird das doch gerne angenommen. Aber wirklich nicht wahr soll der Tod sein. Wenn ein geliebter Mensch stirbt oder gestorben ist, sagen und denken wir gerne, dass das doch eigentlich nicht wahr sein kann. Oder wenn eine schlimme Krise eintritt und wir ziemlich viel zu bewältigen haben, dann soll das in unserer Wirklichkeit eigentlich bitte auch nicht vorkommen. Das kann doch nicht wahr sein. So wird geweint und gebetet, manchmal auch geflucht, manchmal ganz laut und wütend und mit geballter Faust oder tränennassen Taschentuch. Manchmal ganz leise, in stiller Einsamkeit, oder endloser, schlafloser Nacht, wo nur Gott es hören kann. Im grauen November zwischen dem Allerheiligen und dem Gedenken der Kriegszeiten in Europa und der Kriegszeiten in der Welt, die immer noch andauern, im grauen November und dem Totengedenken am Ewigkeitssonntag spüren wir besonders deutlich, wie wir uns gegen die Zumutung des Todes wehren. Das kann doch nicht wahr sein. Darum können wir wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen, worum es im biblischen Text für den heutigen Sonntag geht. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem ersten Brief des Apostels Paulus nach Thessaloniki. Und ich lese ein bisschen mehr als den eigentlichen Predigtabschnitt, das wären aus Kapitel 5 die Verse 1 bis 6. Ich fange mal mit zwei Versen aus einem früheren Absatz an und ende mit einigen Versen danach. Paulus schrieb Folgendes: Ihr sollt nicht trauern wie Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Wenn er kommt, werden sie dabei sein. Und nun kommt der Abschnitt Vers 1 bis 6. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst ja, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen werden und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird das Ende sie so plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wir haben uns für den Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm beschützen. Denn Gott will uns nicht seinem Zorn und Gericht aussetzen. Wir sollen vielmehr durch unseren Herrn Jesus Christus gerettet werden. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Das waren jetzt die Verse 1 bis 10. Also das eigentliche Thema dieses Briefabschnittes ist der Tod und die Hoffnung, die durch die baldige Wiederkehr Christi ins Leben gekommen ist. Die hat man ja sehr bald erwartet. Das Wort Tod kommt eigentlich gar nicht vor. Aber in den Zeilen vor und nach dem Briefabschnitt ist es doch das zentrale Thema. Und dabei geht es nicht um den Einzelfall, so schwierig und schlimm das ja im Einzelfall gerade ist. Einen Menschen zu betrauern, ist schwer. Aber hier geht es Paulus um noch mehr. Denn in der Gemeinde von Thessaloniki geht es tatsächlich um den Tod aller Hoffnung und um den Verlust allen Sinnes und eigentlich um das Ende der Welt. Der erste Thessalonicher Brief ist das älteste Dokument des christlichen Glaubens, das wir haben. Paulus hat ihn geschrieben und abgeschickt im Jahr 50 oder 51 nach Christi Geburt. Also 20 Jahre nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Alles andere im Neuen Testament, die Evangelien, die Briefe, die Apostelgeschichte, sind nach diesem Brief geschrieben worden. Nirgendwo sonst sind wir so dicht dran an dem, was damals im christlichen Glauben wichtig war. Wichtig war ebenso wie heute der Tod und damit verbunden die Frage nach der Auferstehung. Irmgard, allmählich ist hier ganz viel frische Luft angekommen. Vielleicht kannst du mal wieder schließen, nicht dass alle frieren. Wir können dann nachher noch mal wieder aufmachen. Ganz dicht dran sind wir mit diesem Text an dem, was für den christlichen Glauben so wichtig war. Die Frage nach der Auferstehung. Die Frage, was das für unser Leben und für unseren Glauben bedeutet. Den Tod erlebten sie damals noch viel dramatischer als wir heute, weil die Menschen dachten, es gibt keine Rettung. Und die Christen sagten, doch, es gibt sie doch. Der Tod kam dann bei den ersten Christen gar nicht mehr vor. Sie glaubten, dass mit der Auferstehung Jesu eine neue Zeit begonnen habe, in der Tod und tödliche Gewalt ihre Macht verloren haben. Sie glaubten, dass sie nicht mehr sterben würden, weil ja auch Jesus in Wahrheit nicht gestorben war. Er war ja schon gestorben, aber er ist nicht im Tod geblieben. Sie hofften, dass sie selbst am eigenen Leib erleben würden, wie Gott neues Leben schenkt und schafft. Diese Hoffnung ist das besondere Kennzeichen eines noch ganz jungen und zugleich sehr starken Glaubens. Und dann kommt, was kommen muss. Es geschieht, dass ein Mitglied oder vielleicht sogar mehrere der christlichen Gemeinschaft in Thessaloniki stirbt. Wir wissen heute nicht mehr, ob es ein Mensch war oder mehrere. Und da sagen sie, das kann doch nicht wahr sein. Da steht ja auch unsere Hoffnung auf dem Spiel. Sie zeigen sich erschreckt und existenziell in ihrem Glauben bedroht. Ist denn unser Glaube wahr? Dürfen wir weiter hoffen? Heutzutage haben wir uns daran gewöhnt, dass die unmittelbare Erwartung einer Welt ohne Tod sich nicht erfüllt hat. Jedenfalls nicht so, wie die das damals dachten. Wir kennen auch die Antworten, die Paulus der verunsicherten Gemeinde gab, eigentlich schon ganz gut. Er gab sie Menschen, die glaubten, dass der Tod nicht wahr sein kann. Drei Antworten bietet Paulus der Gemeinde an. Erstens, wir wissen nicht, wann der Tag des Gerichtes, wann der Tag Gottes, wann die Wiederkunft Christi kommt. Zweitens, lasst euch doch nicht einlullen von falschen Prophezeiungen. Und drittens, lebt im Vertrauen auf Gott. Und diese drei Sachen will ich kurz entfalten. Also erstens, wir wissen nicht, wann der Tag Gottes kommt. Paulus schreibt das sehr grundsätzlich und auch sehr pragmatisch. Er kann auch nicht sehr persönlich werden, weil er die Personen und die Familien und ihre Nöte nicht kennt. Das ist das eine. Ein seelsorgerlicher Trost kann da gar nicht geschehen. Aber die sachlichen Argumente und die Sicht, was denn am Glauben wichtig ist, die sind ja auch ganz tragend für alle, die in dieser Gemeinschaft stehen. Vielleicht können uns auch gerade die sachlichen und nüchternen Aussagen trösten und ermutigen, weil sie einfach zeitloser sind. Sie geben etwas Hilfreiches zu hören in den Zweifeln des Glaubens, die Menschen immer mal bewegen. Sie geben etwas Hilfreiches auch für die Herzen, die einfach nur betroffen sind. Hören wir also drauf. Erstens, wir wissen nicht, wann der Tag Gottes kommt. Paulus lehnt es ab, Gott auf ein bestimmtes Datum festlegen zu wollen. Es gibt im Glauben nämlich kein Ultimatum, bis zu dem Gott dies und das erledigt haben soll. Wer so etwas probiert oder sich wünscht, sei es im privaten Bereich oder im Lauf der Weltgeschichte, der tut der Macht Gottes Unrecht, der tut Gott selbst Unrecht, weil man Gott nicht festlegen kann. Man macht damit Gott und den eigenen Glauben abhängig von einem ziemlich unbarmherzigen Leistungsdruck. Paulus betont dagegen, das Entscheidende ist doch schon längst passiert. Das ist das, was auch Martin Luther nachher wieder so beherzt herausgefunden und in die Welt gebracht hat. Das Entscheidende ist schon längst passiert. Im Leiden, im Leben, im Sterben und in der Auferstehung von Jesus Christus hat Gott ein für alle Mal gezeigt, was er von uns will und was er für uns will und wie sehr er uns liebt. Da sind keine Ergänzungen und Erweiterungen nötig. Jesus ist uns vorangegangen. Er ist Vorbild und das kann uns immer und überall als gutes Beispiel gelten. Auch wenn wir nicht sofort Erlösung erleben, auch wenn wir manchmal das Licht gar nicht sehen, auch wenn manchmal der Funke nur noch glimmt. Jesus ist uns vorangegangen und seine Liebe steht fest. Punkt 2. Lasst euch nicht einlullen von falschen Prophezeiungen. Die gibt es ja immer wieder. Und sie kommen in zwei Grundformen daher. Entweder wird behauptet, dass der Glaube an Gott jetzt sofort bestimmte Dinge erfordere. Oder es wird behauptet, dass der Glaube an Gott überhaupt sinnlos sei. Beides ist meist verbunden mit einem ziemlich fanatischen Auftreten. Manchmal mit erstaunlichen finanziellen Forderungen oder auch sexuellen Bedingungen. Die Geschichte ist voll von Sekten und Gruppierungen, die da aus der Not und der Trauer anderer Menschen Kapital schlagen wollten und wollen. Da gilt es, wirklich nüchtern zu bleiben und zu prüfen, was steht denn eigentlich in der Schrift und was redet denn Gott zu mir? Und da bin ich beim dritten Punkt. Lebt im Vertrauen auf Gott. Lebt nicht irgendwie abgehoben oder rein emotional, sondern mit einer klaren Ausrichtung. In einer klaren Ausrichtung haben die Gefühle Platz, ganz klar, die gehören zu uns Menschen dazu. Aber sich nur gefühlsmäßig zu orientieren, kann auch sehr schnell dazu führen, dass man ins Bodenlose stürzt. Deshalb sagt Paulus sehr deutlich, lasst uns wachen und nüchtern sein, damit wir den Halt behalten. Paulus bittet die Christen damals wie heute, aufmerksam zu bleiben für Gott und immer wieder zu prüfen, was in unserem Leben und für unser Leben wahr und wichtig und wertvoll sein soll. Zu dieser Prüfung können wir jederzeit Gottes Wort, also die Schrift der Bibel, heranziehen. Und es gibt ja auch ziemlich viele gute Auslegungen dazu. Was wurde uns denn gesagt? Was haben wir darüber gelernt? Welche Linien finden sich in der Geschichte Gottes mit den Menschen? Und welche Hinweise gibt es im gegenseitigen Korrektiv, also in der Gemeinschaft, die wir als Gemeinden leben oder auch als verschieden geprägte Kirchen? Welche Hinweise finden wir im gegenseitigen Trost, in den Gesprächen, die wir haben, in der Anbetung, die wir Gott schenken? Allein und gemeinsam. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wir haben uns für den Tag entschieden. Wir wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Gott will uns ja nicht seinem Zorn und Gericht aussetzen, sondern wir sollen vielmehr durch unseren Herrn Jesus Christus gerettet werden. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. So Paulus. Damit schließt er diesen Abschnitt in seinem Brief. Also mir persönlich fällt auf, wie meine Hoffnung gleich ein bisschen größer wird, wenn ich den Eingangssatz meiner Predigt ändere, ich nehme einfach das Wort nicht heraus und sage, das kann doch wahr sein. Eigentlich müssten wir das alle jetzt mal ausprobieren. Es wird ja umso interessanter, wenn das jeder und jede für sich selbst ausprobiert. Und zwar immer dann, wenn wir eigentlich sagen wollen, das kann doch nicht wahr sein. Stattdessen zu sagen, das kann doch wahr sein, dann erscheint unser Leben nämlich in einem anderen Licht, in einem ganz neuen Licht. Wir sind Kinder des Lichtes und nicht Kinder der Finsternis. Mit diesem neuen Blickwinkel kann man immer neu etwas ausprobieren und aussprechen. Das ist eine Annäherung an ungeahnte Möglichkeiten. Das kann doch wahr sein, rechnet mit einer Welt und mit einer Wirklichkeit jenseits des eigenen Horizonts und des begrenzten Vermögens. Das kann doch wahr sein, ist ein Hauch von Frühling mitten im November. Ein Hauch von Frühling mitten im November, wo wieder Lockdown ist, wo in Amerika der Bürgerfriede gefährdet ist, wo hier über Krieg und Frieden, Leben und Tod, Gesundheit, Krankheit und Hoffnung nachgedacht wird. Es kann doch sein, dass wir uns wiedersehen im Himmel. Es kann doch sein, dass Gott mir Kraft gibt. Es kann doch sein, dass wir Corona besiegen. Mit Solidarität und Mitgefühl und Vorsicht. Es kann doch sein, dass Gott uns dabei hilft. Dass er seinen Geist ausgießt, auch in die vielen, vielen Arbeiten und Forschungen hinein. Es kann doch sein, dass Versöhnung gelebt wird und dass Frieden kommt. Wir wollen darauf warten, uns darauf freuen und nicht nachlassen in der Hoffnung, dass Jesus kommt und alle Verheißungen vollkommen erfüllt, die schon begonnen haben. Wir wollen uns darauf freuen und nicht nachlassen in der Hoffnung. Das kann doch wahr sein. Amen. Ich möchte gerne einige Dinge bekannt geben. Zunächst mal, wir haben in der vergangenen Woche Bodo Wirsing im Alter von 78 Jahren kirchlich bestattet und zur letzten Ruhe geleitet. Und wir wollen heute ihn noch einmal besonders Gott anbefehlen und an seine Familie und an die denken, die um ihn trauern. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für Bodo Wirsing. Wir danken dir dafür, dass du in seinem Leben warst und ihn von Anfang bis Ende begleitet hast. Und für deinen Segen in diesem Leben und in seiner Familie. Nun legen wir dir die Familie ganz besonders ans Herz und bitten dich, dass du sie tröstest, dass du sie aufrichtest und gründest und dass du ihnen einfach zeigst, wie sie in der Trauer leben können, wie sie von dir Frieden empfangen und wie du sie leitest in Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir legen dir diese Familie ans Herz, dass du ihnen Kraft und Frieden schenkst. Und wir danken dir dafür, dass wir Hoffnung haben über den Tod hinaus und dass wir in deiner Liebe und deinem Frieden leben dürfen. Amen. Die Kollekte dieses Sonntags wird erbeten für die Bahnhofsmission in Elmshorn. Es ist eine Kirchenkreiskollekte. Die Bahnhofsmission in Elmshorn wurde vor fast 13 Jahren gegründet. Das hat jeder vielleicht schon mal gesehen und erlebt. Die Reisenden bekommen Hilfe beim Ein- und Umsteigen, wenn ihnen das nicht so leicht fällt. Die Bahnhofsmission bietet eine soziale Anlaufstelle für Menschen, die nicht wissen, wie sie sonst Hilfe finden können. Also ich weiß noch, unsere eine Tochter war mal in Süddeutschland ganz blöde dran, weil sie bestohlen worden war. Und sie hatte weder Kleingeld für eine Fahrkarte in der Tasche noch sonst irgendwas. Und die Bahnhofsmission hat ihr einfach geholfen und hat vermittelt, dass wir ihr dann Geld schicken konnten, damit sie die nächsten Schritte unternehmen und überhaupt erstmal nach Hause kommen konnte. Also solche ganz praktischen Dinge. Man kann ja immer mal in Schwierigkeiten geraten. Es geht um verlorene Gegenstände, es geht um Sorgen und Ängste, ebenso wie um praktische Hilfe. Die Vernetzung der Bahnhofsmission im Sozialraum Elmshorn ist sehr gut. Hilfesuchende können bei Bedarf auch an andere örtliche Einrichtungen verwiesen werden. Und die Ehrenamtlichen brauchen natürlich auch Schulungen. Ein Großteil der Arbeit von der Bahnhofsmission wird durch Spenden finanziert. Und solche Spenden erbitten wir halt heute. Diese Kollekte sammeln wir im Korb am Ausgang ein. Und dann steht da ja weiterhin unser Messingbehälter. Wer etwas für unsere Kinder- und Jugendarbeit beitragen möchte, der kann gerne etwas da hineinlegen. Auch dafür sind wir sehr dankbar. Ich lade herzlich ein, zum nächsten Gottesdienst zu kommen, am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Der wird von Rüdiger Blaschke gehalten werden. Freue ich mich schon drauf. Dann möchte ich schon mal ansagen, einige haben sicherlich die Briefe schon bekommen, aber die Gemeinde weiß es noch nicht. Ich habe mich entschlossen, am Ewigkeitssonntag 2 Gottesdienste anzubieten. Einfach deshalb, weil jetzt ja weniger Menschen in die Kirche kommen dürfen und alle Angehörigen, auch die, die vielleicht von weiter her kommen, sollen die Gelegenheit haben, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Deswegen gibt es am 22. November um 9.30 Uhr und um 11 Uhr einen Gottesdienst anlässlich des Gedenkens unserer Verstorbenen aus dem vergangenen Jahr. Die Menschen, die einen Trauerfall haben, haben entsprechende Briefe bekommen. Wenn das jemanden so ganz und gar nicht passt, dann besteht immer noch die Möglichkeit, sich im Kirchenbüro zu melden und zu sagen, kann ich nicht lieber auf die andere Zeit. Es ist nur wichtig, dass man das tut und dass man sich auch möglichst anmeldet, damit wir dann auch die richtigen Namen verlesen. Weil wir verlesen beim ersten Mal die erste Hälfte und beim zweiten Mal die andere Hälfte der Verstorbenen. Kerzen bekommen sie alle, aber wie gesagt, das wäre ganz gut. Ab 14 Uhr wird dann auch der Posaunenchor auf dem Friedhof spielen. Das ist ja auch wichtig zu wissen. Dann müssen wir in diesem Lockdown leider viele Veranstaltungen wieder absagen. Die Orgelfestbar, die am nächsten Samstag stattfinden soll, muss abgesagt werden. Der Seniorennachmittag findet im November auf jeden Fall nicht statt. Für Dezember müssen wir erstmal nochmal abwarten. Und sowas wie Essen in Gemeinschaft geht ja leider auch nicht. Trotzdem ist es ja möglich, dass man Kontakt hält, telefonisch, dass man sich freundlich begegnet und sich mit den Augen zulächelt. Und dazu will ich gerne ermutigen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, der unser Licht und unsere Hoffnung ist und unser Friede. Amen. Jetzt wollen wir gemeinsam Fürbitte halten, einen Moment der Stille dann haben und zusammen das Vaterunser beten. War jemand eingeteilt für die Fürbitte? Nö, okay. Gott, wir kommen zu dir mit unseren Gedanken, mit all unseren Bitten. Wir bitten für die Menschen, die Angst haben in diesen unübersichtlichen Zeiten. Zeige ihnen ganz deutlich, wie deine Hand diese Welt und ihr Leben beschützt. Gott, wir bitten für die Menschen, die traurig sind in diesen grauen Novembertagen, die an ihre Verstorbenen denken. Lass sie spüren, dass der Tod keine Grenze für das Leben mit dir ist. Gott, wir bitten für die Menschen, die Verantwortung haben, für Entscheidungen in die Zukunft hinein. Hilf ihnen mit klaren Worten und klugen Gedanken. Dabei denken wir heute auch besonders an die Einwohner der USA. Wir bitten dich um das Wirken deines Geistes, damit Versöhnung und Frieden Raum bekommen, damit Gerechtigkeit und Frieden sich küssen und den Menschen geholfen wird. Gott, wir bitten dich für die Menschen, die krank sind, und legen dir ganz besonders die Kranken ans Herz, um die wir wissen. Und wir bitten dich auch für die, die sie pflegen. Gib ihnen allen Kraft, Mut und Hoffnung. Und zeige ihnen auch dein ewiges Licht. Gott, wir bitten dich für die Menschen in unserer Gemeinde, für die in unserer katholischen Nachbargemeinde, für die in der FEG. Stärke uns alle als Brüder und Schwestern, dass wir auf unsere Art deinen Namen bezeugen, durch Zeichen der Liebe, die wir leben. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, dir in der Stille die Namen zu bringen von denen, die Nähe in diesen Tagen ganz besonders nötig haben, die Hilfe brauchen, Kraft oder Ermutigung. Wir denken vor dir an die, die uns auf dem Herzen liegen. Gemeinsam kommen wir zu dir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse dir leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir.